Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Ein bekanntes Lied, ein bekannter Vers. Und manchen von uns ist vielleicht gar nicht bewusst, woher diese Frage kommt und woher diese Antwort kommt. Johannes 6, Vers 66 bis 69. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. 3 kurze Verse, die unbedingt danach rufen, in welchem Zusammenhang stehen die eigentlich? Von da an wandten sich viele ab. Was ist denn passiert, dass sich so viele abwenden? Was ist denn passiert, dass Jesus seinen Vertrauten die Vertrauensfrage stellt? Da geht es ja richtig ans Eingemachte, wenn sogar der innere Kern auf der Kippe steht. Dass Jesus angeeckt ist, das ist uns ja bekannt. Aber wenn nun sogar die Gefahr besteht, dass seine 12 Jünger die engsten Vertrauen, der harte Kern, dass die nicht mehr sicher sind, was ist denn da passiert? Wir sind erst im 6. Kapitel des Johannes, also noch ziemlich am Anfang. Und passiert ist bislang, dass Jesus und Nikodemus sich begegnet sind, dass Jesus der Samariterin begegnet ist, die mit den 5 Männern. Es sind wunderbare Heilungen passiert und es wurde Jesus schon nach dem Leben getrachtet, weil er sich als Gottes Sohn bezeichnet hat. Und einen Tag vor dieser Geschichte, die wir hier gerade sehen und hören, einen Tag vorher gab es die Speisung der 5000. Und Jesus ist auf dem See gewandelt. Das ist schon ganz schön herausfordernd für diese ersten 5 Kapitel, aber reicht das für diese harte Reaktion, dass sich viele von ihm abwenden? Wir hören mal im Zusammenhang dieses Streitgespräch zwischen Jesus und den Menschen. Es wird nicht genau gesagt, mit wem er sich unterhält, mit dem einfachen Volk, mit Gelehrten, mit Pharisäern. Es waren auf jeden Fall die Menschen, die am Tag zuvor die Speisung der 5000 erlebt haben und die ihm am nächsten Tag über den See Genezareth hinterhergereist sind nach Kapernaum. Wir hören diesen Text.
Großer Lehrer, wann sind Sie hier denn hergekommen?
Ich weiß genau, warum ihr hier seid. Ihr habt mich gesucht, weil ich euch was zu essen organisiert habt und ihr satt geworden seid, stimmt's? Ihr seid nicht hier, weil es euch um mich geht. Macht euch bloß nicht so den Kopf darüber, ob ihr genug zu essen kriegt. Denkt lieber darüber nach, wie ihr es hinkriegt, ein Leben zu bekommen, was nie aufhört. Das kann der Menschensohn euch schenken, wenn ihr wollt. Gott hat ihm die Vollmacht dazu erteilt.
Was sollen wir denn machen, damit Gott mit uns zufrieden ist?
Es gibt nur eine Sache, die Gott von euch erwartet. Ihr sollt euer Vertrauen auf den setzen, den er zu euch geschickt hat.
Okay. Wenn Sie wollen, dass wir Ihnen vertrauen und an Sie glauben, dann machen Sie uns jetzt mal als Beweis irgendein Wunder, ja? Also, was zeigen Sie uns jetzt? Immerhin haben unsere Vorfahren, als sie durch die Wüste gezogen sind, diesen Brotersatz, das Manna, als Beweis von Gott bekommen. Steht ja auch im alten Buch drin. Er gab ihnen Brot aus dem Himmel zu essen.
Ich schwöre, Mose hat mit diesem Brot nichts zu tun, Leute. Das Brot kam von meinem Papa, er kann euch sogar echtes Himmelsbrot geben. Und dieses Brot bin ich persönlich. Ich will der ganzen Welt echtes, richtiges Leben schenken.
Chef, geben Sie uns dann auch was von diesem Brot. Am besten täglich.
Ich selbst bin das lebendige Brot. Wer zu mir kommt, wird nie wieder Hunger haben. Wer mir vertraut, wird keinen Durst mehr bekommen. Für immer. Aber ihr wollt mir nicht glauben. Obwohl ihr mich hier live gesehen habt. Alle Leute, die mir der Vater schickt, werden zu mir kommen. Ich werde keinen draußen stehen lassen. Ich bin aus Gottes Welt zu euch gekommen, damit ich die Sache durchziehe, die Gott von mir will. Es geht hier nicht um mich. Und Gott will von mir, dass ich keinen von den Leuten, die er mir gegeben hat, aufgebe. Nicht einen einzigen. Am letzten Tag dieser Welt sollen sie alle zum ewigen Leben durchstarten. Denn mein Vater will, dass alle, die blicken, dass ich Sohn Gottes bin, mir vertrauen, für immer leben können. Die werde ich aus dem Tod rausholen, wenn es mit der Welt hier zu Ende ist.
Was will der denn? Ist es nicht dieser Jesus, der Sohn vom Josef? Wir kennen doch seine Eltern ganz gut. Wie kommt er denn zu der Behauptung, er wäre aus dem Himmel gekommen?
Dieses Brot, das ihr hier vor mir seht, kommt direkt aus dem Himmel. Alle, die davon essen, werden nie mehr sterben. Ich bin das Brot, das Leben gibt, und das kommt aus dem Himmel. Alle, die von diesem Brot essen, werden ewig leben. Dieses Brot ist mein Körper. Der wird für euch wie ein Schuldschein eingelöst. Das tue ich, damit diese Welt leben kann.
Will der etwa, dass wir Kannibalismus betreiben und sein Fleisch essen, oder was?
Eine Sache ist sicher. Wenn ihr nicht von dem Fleisch vom Menschensohn essen und auch nicht sein Blut trinken wollt, könnt ihr das ewige Leben echt vergessen. Die Leute aber, die mein Fleisch essen und mein Blut trinken, werden ewig leben. Und am letzten Tag von dieser Erde werde ich sie alle aus dem Tod rausholen. Mein Körper ist die einzig echte Nahrung, die man braucht, und mein Blut ist das wichtigste Getränk. Alle, die mein Fleisch essen und mein Blut trinken, sind dann wieder ganz eng mit mir verbunden. Ich kann nur existieren, weil die Kraft vom lebendigen Gott in mir ist. Ich bin in seinem Auftrag unterwegs. Genauso werden es alle, die mit mir verbunden sind, aus meiner Kraft leben. So ist das mit dem lebendigen Brot, das aus dem Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht mehr sterben und er wird ewig leben. Anders als eure Vorfahren, die von dem Manna gegessen haben.
Harte Worte, steile Thesen. Wer hat da noch Bock drauf?
Schiebt ihr nur deswegen schon wieder voll den Hals? Was geht denn erst bei euch ab, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dahin zurückkehrt, wo er hergekommen ist? Nur der Geist von Gott macht Dinge lebendig. Das kriegt ihr selber nie hin. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, bestehen aus diesem Geist. Darum sind sie in der Lage, Menschen lebendig zu machen. Ein paar von euch glauben mir aber immer noch nicht. Das war der Grund, warum ich die Ansage gemacht habe. Keiner schafft es, mich zu finden, wenn Gott der Vater ihm nicht den Weg zeigt und ihn zu mir bringt. Und was ist mit euch? Wollt ihr euch auch verabschieden und mich hier alleine verlassen?
Chef, zu wem sollen wir denn überhaupt hingehen? Du hast Worte, die uns die Richtung zeigen zu einem Leben, das ewig hält. Wir vertrauen dir. Wir haben kapiert, dass du der Auserwählte bist. Der Christus, der Sohn von Gott.
Danke. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Der Grundton dieses Gesprächs ist doch eher streitlustig, konfrontativ, provokativ. Eigentlich kommt da eine Provokation nach der anderen. Jesus sagt, ihr kommt zu mir nur wegen Brot, nur weil es hier was zu essen gibt, nicht wegen mir, nicht wegen dem, was ich euch sage. Er sagt ihnen, das Brot des Lebens ist wichtig, nicht das Brot für den Magen. Kümmert euch um euer ewiges Leben und nicht um euren Bauch. Und seine Zuhörer antworten ihm genauso mit einer Provokation. Okay, wenn du also wirklich der Besondere bist, dann beweis das mal mit einem Wunder. Zeig uns einfach ein Wunder. So wie damals das Manna in der Wüste. Und Jesus sagt, nee, wer nur das Manna in der Wüste will, der wird sterben, der wird nicht ewig leben. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Das ist doch der Sohn von Maria und Josef. Wie soll der Gottes Sohn sein? Und Jesus beharrt darauf, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt und ich bin der einzige Weg zum ewigen Leben. Und er erweitert die Provokation noch, indem er sagt, mein Körper ist das Brot, mein Blut ist das Getränk und ihr müsst mein Fleisch und Blut essen und trinken. Und er wiederholt das nochmal. Darauf haben sich viele von Jesus abgewandt. Und noch nicht genug damit. Jesus fragt, nachdem sie sich schon abgewandt haben, ärgert euch das? Was werdet ihr dann erst sagen, wenn ich dorthin auffahre, wo ich hergekommen bin? Und dann fragt er seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus hat die Antwort, nein, wohin sollten wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, du bist der Messias, du bist der Retter, du bist der Sohn Gottes, du bist der Auserwählte, auf den wir gewartet haben. Fangen wir mal mit dem dicksten Brocken an, Kannibalismus. Wenn wir diese Verse wörtlich nehmen, und sie werden ja mehrfach wiederholt und betont, dann bleibt uns fast nichts anderes übrig, als an Kannibalismus zu denken. Und das hat viele dazu gebracht, wegzugehen. Und hat Jesus das wirklich so gemeint, dass wir sein Fleisch und sein Blut essen und trinken? Diejenigen, die das wörtlich nehmen, die müssen sich selber dazu eine Erklärung finden. Ich will hier eine Gegenfrage stellen. Hat das einer gemacht? Hat jemand von seinen Jüngern Jesu Fleisch gegessen? Keiner. Ist deshalb keiner gerettet worden? Also, wenn wir es wörtlich nehmen, dann gibt es gar keine Geretteten. Und wenn aufgegessen ist, dann ist für die Nächsten nichts mehr da. Also für uns auch nicht. Deshalb komme ich zu der Auslegung, dass es hier nicht wörtlich gemeint ist, sondern es geht darum, Jesu Worte aufzunehmen, Jesu Wesen aufzunehmen, Jesu Taten aufzunehmen in mich und Jesu Opfer aufzunehmen, in mich aufzunehmen, anzunehmen und zu verinnerlichen. Es gibt ja diese Redensart, es muss dir etwas in Fleisch und Blut übergehen. Dann ist es richtig drin, dann hast du es drauf. Klavierspielen zum Beispiel oder ein anderes Instrument, was wir hier gehört haben. Am Anfang, wenn man beginnt zu üben, dann klingt es meistens so, dass nur die Eltern zuhören wollen. Und es dauert eine Weile, bis es einem in Fleisch und Blut übergegangen ist und bis man es auch anderen präsentieren kann. Das alles erfordert Übung, das erfordert langjähriges Aufnehmen, Trainieren und dann ist es Teil meines Lebens, dann gehört es zu mir. So verstehe ich diese Worte. Und Petrus sagt es, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Jesus lebt in mir. Muss das so provokativ sein, wie Jesus es genannt hat? Ich weiß es nicht, aber er hat es so provokativ gebracht. Und was heißt das für unser Zeugnis, für unsere Verkündigung? Weichgespült oder provokativ? Da können wir gerne mal drüber diskutieren. Das lassen wir hier mal so stehen. Auch wenn wir diese Provokation entschärfen können, zum einen gelingt es ja erst nach ruhigem und längerem Nachdenken. Und das war in der Gesprächssituation dort wahrscheinlich nicht gegeben. Und zum anderen bleibt noch genügend Provokation übrig, über die man sich ärgern kann. Jesus hat in diesem Gespräch sehr deutlich gemacht, worauf es ankommt. Irdisches Leben gegen ewiges Leben. Brot aus Mehl gegen Himmelsbrot. Jesus, der Sohn Gottes und der einzige Weg zum Vater. Das betont Jesus immer wieder und da gibt es auch nichts zu entschärfen. Und als ob das nicht schon genug wäre und genug Anhänger vertrieben hätte, geht er sogar noch weiter, indem er fragt, ärgert euch das schon, das mit dem Fleisch und Blut? Jesus merkt, dass hier gemeckert und gemurrt wird. Natürlich, er merkt ja alles. Und er geht auf die Unzufriedenen ein und fragt, ärgert euch das schon? Nun würde man erwarten, dass er irgendetwas Beschwichtigendes anfügt. Man würde erwarten, dass er mit irgendwelchen Erklärungen diesen Spitzen die Schärfe nimmt und eine Brücke des Verstehens baut. Aber das tut er nicht. Im Gegenteil, er setzt noch eins drauf. Wenn euch das schon ärgert, wie werdet ihr dann erst reagieren, wenn ihr den Menschen so ein Auffahren seht, dahin, wo er zuvor war? Damit meint er, ihr werdet noch schockierendere Sachen erleben. Bei Auffahren fällt uns eigentlich die Himmelfahrt ein, aber so schockierend war die eigentlich nicht. Wenn wir an anderen Stellen im Johannesevangelium lesen von Jesu Auffahren oder von Jesu Erhöhung, dann ist das gemeint, was eigentlich sein Tiefpunkt war, seine Erniedrigung, seine Kreuzigung. Wenn jemand den tiefsten Punkt erreicht, dann kann es von da nur bergauf gehen. Der tiefste Punkt von Jesu Erniedrigung war sein Tod am Kreuz, als er ausrief, es ist vollbracht. Und da hat er diesen Punkt überschritten. Was da folgte, war die Erhöhung, die Auffahrt, der Triumph. Jesus deutet mit diesem Predigt-Nachgespräch also an, dass seine Jünger noch etwas Schockierenderes erleben werden als das symbolische Essen von Fleisch und Blut. Das Schockierende nämlich, dass er sein Leben als blutiges Opfer darbringt, um die unüberwindbare Trennung vom himmlischen Vater wegen unserer Schuld zu überwinden. Und das ist der Wendepunkt. Das ist der Sieg Christi, der größte Sieg, den die Welt jemals gesehen hat. Und dieser Opfertod Jesu am Kreuz ist tatsächlich anstößig, schockierend. Und das ist so anstößig, dass heutzutage auch viele Christen und Theologen komplizierte Erklärungen finden, warum man das nicht so sagen kann oder nicht so verstehen kann. Und deswegen sagen auch damals die Jünger und heute manche Jünger, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Der gesunde Menschenverstand sagt, so grausam kann Gott doch nicht sein. Das passt doch nicht zu meinem Gottesbild. Aber genau so ist es. Eigentlich gibt es nur zwei Weisen, mit dieser schockierenden Botschaft Jesu ehrlich umzugehen. Entweder man nimmt sie an in ihrer Anstößigkeit oder man lehnt sie ab. Entweder man glaubt Jesu Worten oder man lehnt sie ab. Dieses Entweder-Oder macht Jesus seinen Jüngern klar. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Es geht hier tatsächlich um das Entweder-Oder, um heiß oder kalt, um Glaube oder Unglaube. Es geht um Fleisch oder Geist. Fleisch steht dabei für alle Überzeugungen und Urteile, die der Mensch aus sich selber herausbringt. Fleisch ist das, was ich selber hinkriege, mein gesunder Menschenverstand. Und bei der Alltagsbewältigung, da ist der gesunde Menschenverstand ja noch recht hilfreich, aber bei der Gotteserkenntnis, da versagt er jämmerlich. Der Geist dagegen steht hier für alles, was Gott uns mit seinem Heiligen Geist offenbart. Also durch Jesus und durch die Apostel und durch die Propheten und durch das Zeugnis der Bibel. Geist steht für all das, was Jesus in diesem Predigt-Nachgespräch bezeichnet hat, als die Worte, die ich zu euch geredet habe. Dem Fleisch, dem gesunden Menschenverstand erscheint es schockierend und anstößig und es offenbart sich nur, wenn ich den Heiligen Geist habe, um es zu verstehen. Und Jesus macht klar, dass wir das selber nicht hinbekommen. Ein Ärgernis für alle seine Zuhörer, die gewohnt waren, ich halte das Gesetz des Mose und damit kann ich vor Gott bestehen. Dagegen setzt Jesus das Fleisch, unsere menschliche Natur, die schafft das nicht. Der Geist Gottes, den er uns schenken will, durch sein Opfer, durch seinen Tod, nur der schafft das. Das ist wieder provozierend für mein Ego. Ich will es doch gerne selber schaffen und ich muss einsehen, dass ich scheitere, dass ich schon lange und schon oft gescheitert bin. Ich scheitere an mir selbst, mich zu akzeptieren, so wie ich von Gott geschaffen bin. Ich scheitere an meinem Bemühen, alles richtig zu machen. Und ich scheitere auf meinem Weg zu Gott, wenn ich es aus mir selber heraus versuche. Das hat Petrus erkannt und ausgesprochen. Jesus, wir gehen nicht weg von dir, weil du hast Worte des ewigen Lebens. Petrus hat erkannt und verstanden, was Jesus gesagt hat. Jesus ist der Weg zum Leben, zum ewigen Leben, zum himmlischen Vater. Und Jesus baut die Brücke über den Graben, über den wir mit unseren Anstrengungen nicht hinüberkommen. Petrus und seine jünger Kollegen, die haben erkannt, dass Jesus der Retter ist, der versprochene Erlöser. Und nicht nur erkannt, sondern sie sind auch bereit, ihm weiter zu folgen. Ich fasse das nochmal zusammen. Wenn in diesem Abschnitt von Fleisch und Blut die Rede ist, von Jesu Fleisch und Jesu Blut, dann ist hier nicht in erster Linie das Abendmahl gemeint. Hier weist Jesu auf seinen Opfertod hin. Er hat sein Blut vergossen für uns. Er will uns klar machen, dass uns seine Worte und sein Wesen in Fleisch und Blut übergehen sollen, dass wir Jesus verinnerlichen, dass wir, wie Paulus es schreibt, nicht mehr uns selber leben, sondern Christus lebt in uns. Ein zweites: Ich darf dankbar annehmen, dass ich Jesu Schäflein bin. In diesem Abschnitt ist davon auch die Rede, Jesus weiß, wer zu ihm gehört. Jesus weiß, wer zum Glauben findet und er wird keinen verlieren. Keinen wird er verlieren, die der Vater ihm anvertraut hat. Ein drittes: Worte des ewigen Lebens. Mein Leben hat einen Sinn und hat ein Ziel. Ich bin Gottes geliebtes Kind und er hat seinen Sohn als Brot vom Himmel geschickt, damit ich ein erfülltes Leben führen kann. Jetzt schon hier und in Ewigkeit. Und ich darf dankbar annehmen, dass ich es selber nicht schaffe, dass Jesus dafür in die Bresche getreten ist und dass er den Preis für mich bezahlt hat. Und ein viertes, nicht weggehen von Jesus. Auch das nehme ich aus dieser Begegnung mit. Jesus redet Klartext und er fragt, willst du gehen oder willst du bleiben? Er zwingt nicht. Er will dich gerne halten, aber er zwingt dich nicht. Er will deine Entscheidung für ihn. Bleib bei Jesus, bleib in seiner Nähe. Und wenn ihr euch umschaut hier in der Gemeinde, das haben viele hier gemacht, auch unser Jubelpaar, und sie können davon berichten. Nicht weggehen von Jesus, sondern in seiner Nähe bleiben. Und wenn du heute zum ersten Mal diese Worte des ewigen Lebens gehört hast und mit Jesus gehen willst, dann lädt Jesus dich ein. Dann rede mit einem von uns und lass dir mehr davon erzählen. Amen.